The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Mittwoch, der 11. Dezember. Mit dem populistischen Reflex und dem sachlichen Argument ist es in der Asyldebatte wie mit dem Wettrennen von Hase und Igel. Egal wie sehr sich das Argument müht, der Reflex ruft, bin schon da. So war es auch beim Sturz des Assad-Regimes. Der Jubel der feiernden Syrer auf den Straßen von Paris, London und Berlin war noch nicht verhallt. Da erklärte AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel, wer in Deutschland das freie Syrien feiere, bei dem liege augenscheinlich kein Fluchtgrund vor. Er sollte umgehend nach Syrien zurückkehren. In der reflexhaften Welt der selbsternannten Alternativen ist die Sache ganz einfach. Assad weg, Syrer zurück. Doch der Reflex hat nicht nur bei den Rechtspopulisten eine Heimat. Auch im sozialdemokratischen und grünen Milieu wird die Sachlichkeit beiseite geschoben, wenn es in Wahlkampfzeiten der Stimmungsmache dient. So zu erleben im Umgang mit Jens Spahn von der CDU, der von Linken und Leitartiklern heftig kritisiert wird. Und zwar für diese Aussage.
Zuerst einmal ist es, glaube ich, auch für die syrischen Flüchtlinge in Deutschland, in Europa eine gute Nachricht. Viele freuen sich ja auch, dass das Regime Assad gestürzt ist. Ich würde in einem ersten Schritt mal sagen, wir machen ein Angebot. Wie wäre es, wenn die Bundesregierung sagt, jeder, der zurück will nach Syrien, für den chartern wir Maschinen, der bekommt ein Startgeld von 1.000 Euro. Wer will, wer ausreisen will, vielleicht auch viele der jungen Männer, die hier in Deutschland sind aus Syrien, die ihrer Heimat eine Zukunft geben wollen, mithelfen wollen, dass wir es ihnen erstmal freiwillig möglich machen, nach Syrien zurückzukehren.
So Spahn im Interview mit RTL. Zwischen denen, die zurück wollen, ein Angebot machen und Weidels Imperativ der umgehenden Rückkehr ist ein großer Unterschied. In der öffentlichen und veröffentlichten Diskussion aber wird alles zusammengerührt unter Überschriften wie etwa eine geschmacklose Migrationsdebatte. Fakt ist, etliche europäische Länder von Norwegen bis Großbritannien haben vorerst alle Entscheidungen über Asylanträge von Syrerinnen und Syrern ausgesetzt. Auch das Deutsche Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, hat das getan. Der Hintergrund: Momentan ist eine Bewertungsgrundlage zur Prüfung des individuellen Asylrechts nicht möglich, weil eben nicht absehbar ist, wie sich die Situation in Syrien entwickeln wird. Das Vorgehen des BAMF ist also kein Vorentscheid für den künftigen Umgang mit Schutzsuchenden aus Syrien. Denn der hängt in einem Rechtsstaat wie Deutschland einzig und allein davon ab, was für eine Regierung auf das Assad-Regime folgt. Und die ist derzeit nur ein Hoffnungswert.
Das hoffen wir. Wir müssen die Lage jetzt genau beobachten. Noch wissen wir nicht genau, was von den neuen Machthabern zu erwarten ist, wie stabil insgesamt die Sache in sich entwickelt. Aber wir hoffen darauf, dass auf jeden Fall eine neue Regierung mit mehr Respekt vor den Menschenrechten, mit mehr Respekt vor der Religionsfreiheit der Menschen agieren wird und dass man hier eine Regierung bekommt, mit der man dann wieder einigermaßen vernünftig zusammenarbeiten kann.
Sie hörten den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann im Gespräch mit den Kollegen des Deutschlandfunk. Und natürlich ist mit der Hoffnung auf ein stabiles, menschengerechtes Syrien auch die Frage verbunden, ob in Zukunft Rückführungen in das Land wieder möglich sein werden. Herrmann, ein CSUler, der jeder Migrationsromantik unverdächtig ist, macht aber auf einen entscheidenden Punkt in dieser Debatte aufmerksam.
Umgekehrt gibt es auch eine ganze Reihe von syrischen Flüchtlingen, die inzwischen bestens integriert sind in unserem Land, die einen Arbeitsplatz haben, die hier auch dringend gebraucht werden. Und selbstverständlich kommt niemand auf die Idee, jemanden, der jetzt hier schon selbstständig geworden ist, der einen guten Arbeitsplatz hat, so jemanden jetzt wieder aus dem Land bringen zu wollen.
Haben Sie es auch gehört? Da ist dem Reflex gerade die Puste ausgegangen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der linken Politiker Dietmar Bartsch startet mit Gregor Gysi und Bodo Ramelow die Mission Silberlocke. Das Ziel, der Einzug der Linkspartei in den Bundestag. Denn der ist in Gefahr.
Und ja, die Linke hat, das muss ich klar sagen, genügend Fehler gemacht.
Außerdem gedenken wir eines besonderen Flugzeugs, das uns alle in die Zukunft fliegen sollte und heute selbst Vergangenheit ist. Und wir blicken zurück auf einen Medienskandal, der die Nation erschütterte. große Hymne aller Linken besingt die Signale an die Völker der Welt. Die Linke selbst, zumindest die gleichnamige politische Partei hierzulande, hat Signale aus dem Volk vernommen, dass sich nämlich dringend etwas ändern muss in der Partei, sonst ist sie nicht mehr dabei im nächsten Bundestag. Laut Forsa liegt die Partei bei mageren 3% im Bund. Die Konkurrenz durch das BSW macht ihr zu schaffen. Drei Veteranen der Partei geben darum alles. Gregor Gysi, Bodo Ramelow und Dietmar Bartsch blasen zur Mission Silberlocke. Die drei wollen jeweils ein Direktmandat erringen. Dann ist die Partei im Parlament, auch wenn sie unter 5% bleibt, dank der sogenannten Grundmandatsklausel. So hat die Linke das schon bei der letzten Wahl geschafft. Dietmar Bartsch war in seinem Leben mehr als 20 Jahre Bundestagsabgeordneter. Wo sich seine Partei nun verändern muss und wie ausgerechnet drei alte weiße Männer die Linke retten sollen, das hören Sie jetzt. Guten Morgen, Herr Bartsch.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Herr Bartsch, Sie sind ja Teil der Mission Silberlocke, zu der neben Ihnen Bodo Ramelow und Gregor Gysi gehören. Drei Männer, die es gemeinsam auf stolze 210 Jahre Lebensalter bringen. Man könnte böser formuliert aber auch sagen, Sie sind das letzte Aufgebot der Linkspartei, die derzeit an der 5%-Hürde scheitern würde und die Sie drei jetzt über Direktmandate doch noch in den Bundestag bringen wollen. Die Linke also im Überlebenskampf. Hätten Sie vielleicht doch mehr Sarah Wagenknecht wagen sollen?
Das auf keinen Fall. Man sieht ja jetzt sehr deutlich, dass Sarah Wagenknecht von sich und ihrer Formation sagt, sie will keine linke Partei sein. Wenn wir erfolgreich sind, wird sich zumindest auch für die Linke eine Tür öffnen. Aber im Kern geht es ja um eine gesellschaftliche Frage. Wenn der nächste Kanzler Friedrich Merz heißt und er vielleicht mit den Sozialdemokraten, eventuell auch mit den Grünen regiert, dann ist eine linke Opposition im Deutschen Bundestag so wichtig. Ich habe das in der Vergangenheit erlebt und werde das wieder erleben. Linke Argumente gehören in den Deutschen Bundestag und in die Gesellschaft. Das ist unsere Aufgabe. Deshalb kämpfen wir, Gysi, Ramelow und ich, mit anderen darum, dass wir es schaffen.
Das klang jetzt alles ganz frisch und munter, aber Sie haben eben gesagt, Sarah Wagenknecht sei keine linke Partei. Wie aber erklären Sie sich dann, dass ganz viele Wähler, die einst die Linkspartei gewählt haben, jetzt bei den letzten ostdeutschen Landtagswahlen zum BSW rübergegangen sind? Also da scheint Sarah Wagenknecht doch was im Angebot zu haben, was die linken Wähler zirbt.
Also zunächst mal will ich darauf hinweisen, dass Sarah Wagenknecht gesagt hat, sie will keine linke Partei sein, sondern eine andere Partei. Das ist nicht meine These, ich habe die nur wiedergegeben. Und Sie haben recht, es gab leider gewaltige Wählerwanderungen in die Richtung. Und ja, die Linke hat, das muss ich klar sagen, genügend Fehler gemacht. Aber wir sind jetzt wieder auf einer ordentlichen Spur. Bis sich das rumgesprochen hat, wird es dauern. Unsere Politik richtet sich vor allen Dingen gegenüber der verheerenden Ampelpolitik auf der Bundesebene, denn die ist gescheitert. Es ist nicht irgendwie die FDP rausgegangen oder ähnliches. Es ist eine Politik gescheitert, die keine Kindergrundsicherung hingekriegt hat, kein Klimageld. Das ist unsere Auseinandersetzungslinie und nicht die Formation, die sich da neu gegründet hat.
Aber offenbar wird die Linkspartei, die Umfragewerte zeigen es ja deutlich unter 5%, nicht mehr mit effektiver linker Politik in Verbindung gebracht. Und ein ehemaliger Parteikollege von Ihnen, Fabio De Masi, der hat das schon vor ein paar Jahren in einem offenen Brief, der ganz viel Beachtung gefunden hat, deutlich gemacht. Er hat gesagt, die Linkspartei sei auf dem Irrweg linker Identitätspolitik. Und ich möchte ihn einmal zitieren. Identität darf nicht dazu führen, dass nur noch Unterschiede statt Gemeinsamkeiten zwischen Menschen betont werden und sich nur noch woke Akademiker in Innenstädten angesprochen fühlen. Da hat er ja durchaus einen Punkt, die Linkspartei, die sich auf das städtische akademische Milieu zubewegt hat. Aus heutiger Perspektive, Herr Bartsch, hat Fabio De Masi da einen Punkt gehabt?
Fabio De Masi hat da ein Problem angesprochen, was objektiv ist. Und wir haben dieses Problem auch ein Stück weit korrigiert und gerade Gysi Ramelow und ich stehen für einen anderen Zugang. Wir wollen erstens in besonderer Weise wieder ostdeutsche Interessen wahrnehmen, auch in besonderer Weise Stadt und Land vereinen. Es ist nicht...
Ist Ihre Linke dann also eine ostdeutsche Partei?
Nein, das ist sie nicht, weil unser Angebot gibt es natürlich auch im Allgäu und auch in Flensburg. Aber wir haben unsere besondere Verankerung. Schauen Sie, ich kandidiere in Rostock. Da stellen wir weiterhin die Oberbürgermeisterin. Wir haben auch viele andere Bürgermeister in diesem Bundesland, regieren dort in einer rot-roten Koalition. Da müssen wir unsere Substanz wieder herleiten. Das ist unser Standbein. Und nicht zuallererst, und deswegen hat Fabio De Masi dort einen Punkt angesprochen, an dem was dran ist. Wenn wir das bei Wählerinnen und Wählern so adressieren, auch ungewollt, dann haben wir ein Problem. Für mich ist und bleibt der Widerspruch Kapitalarbeit ein zentraler Punkt. Aber wir müssen verbinden das mit all dieser Ausgrenzung, die aktuell stattfindet. Es ist doch wirklich nicht korrekt, wenn man queere Menschen, wenn man insbesondere Weise auch antifeministisch agiert. Das hat nichts mit links zu tun. Deswegen ganz klar, ja, der Widerspruch Kapitalarbeit nach Marx, aber bitte auch all die neuen Herausforderungen, die ökologische Katastrophe und, müssen wir aufnehmen.
Eine Herausforderung, Herr Bartsch, ist ja die Migrationsfrage. Und da hat sich die Linke ja lange gedrückt. Was ist Ihr Kurs heute, wenn Sie in drei Sätzen beschreiben würden? Wie steht die Linke zu Zuwanderung, zu Migration und zu Asyl? Begrenzen oder nicht?
Also ganz klar und eindeutig, das Recht auf Asyl ist ein Recht, was im Grundgesetz verankert ist und wo es historische Gründe gibt, dass Deutschland dafür stehen muss, ohne Wenn und Aber. Wir haben einen völlig anderen Zugang, was dieses Thema betrifft. Schauen Sie, wenn der Krieg in der Ukraine wirklich beendet werden würde, könnten 1 Million Flüchtlinge, die jetzt aus der Ukraine bei uns sind, auch den Weg zurück antreten. Und wir müssten sehr viel helfen beim Wiederaufbau. Es muss das, was zu Zeiten Angela Merkels durchaus mal Standard war, Fluchtursachen bekämpfen. Krieg und Vertreibung haben Ursachen und Deutschland ist leider ein Profiteur von Waffenexporten, auch von wirklich unsäglichen Handelsabkommen. Das ist unser Ansatz. Wenn man nur darum schreit und wie jetzt bei der Gott sei Dank Beseitigung des Assad-Regimes, dass jetzt als erstes darüber umhergebrüllt wird, jetzt Leute abschieben, das finde ich wirklich unsäglich. Natürlich wird es die Chance geben, dass Menschen, die aus Syrien zu uns gekommen sind, auch den Weg zurückfinden und da müssen wir einiges leisten. Aber ich glaube, es wäre verheerend, wenn wirklich alle gehen müssen. Wir brauchen Zuwanderung in Deutschland. Das sagt Ihnen jeder Ministerpräsident, egal ob aus Bayern oder aus Mecklenburg-Vorpommern, weil ohne die Menschen, die hier wirklich auch toll integriert sind, die unheimlich viel leisten, wäre Deutschland aufgeschmissen.
Jetzt haben Deswegen Sie gerade nur die positiven Seiten von Migration aufgezählt, aber es gibt ja auch negative und es gibt ja eine Überforderung der Kommunen und vor allem auch ein soziales Bedrohungsempfinden, vor allem von Menschen, die weniger wohlhabend sind. Das müssen Sie doch auch mit in den Blick nehmen, gerade als eine Partei, die für die sozial Schwachen da sein will.
Ohne Wenn und Aber haben Sie da recht. Selbstverständlich. Und ich sage ganz klar, die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland gelten für alle. Und es muss in aller Konsequenz die Anwendung dieser Gesetze geben. Da darf es nicht zweierlei Maß geben. Das ist und war meine Überzeugung und ist sie auch weiterhin. Ich wehre mich nur dagegen, dass einige in unserer Gesellschaft immer wieder das als die Ursache aller Probleme, das hat Horst Seehofer mal genauso formuliert, Migration als Mutter aller Probleme. Das ist leider Standard in Deutschland geworden. Und da ist es gut, dass eine Linke dort eine andere, eine deutliche Position bezieht, gerade aus historischen Gründen, aber auch aus humanitären Gründen. Da würde ich am liebsten jetzt umfangreich die Bibel zitieren, weil da steht zu dieser Frage wirklich anderes drin, als heute auch christliche Parteien formulieren.
Wir hatten eben angefangen mit den Irrwegen der Linkspartei in ein akademisches, großstädtisches, wokes Milieu. Ihr Silberlockentrio hat doch durchaus etwas Anti-Wokes, also ein Eingeständnis, vielleicht sogar eine Hommage an den alten weißen Mann, der ja offensichtlich sehr wohl noch gebraucht wird. Und wenn es existenziell wird, Herr Bartsch, am Ende sind dann Parität und Diversität auch in einer linken Partei zweitrangig, oder?
Schauen Sie, jetzt geht es darum, dass wir die parlamentarische Existenz auf der Bundesebene realisieren.
Und das tut der alte weiße Mann, um das Wort, die Chiffre zu gebrauchen.
Deutlich zu sagen, Gregor Gysi, Bodo Ramelow, über mich will ich jetzt nicht reden, haben einen extrem hohen Bekanntheitsgrad. Die sind auch sehr beliebt als Politiker. Und wenn diejenigen das sind und wir wollen einen Beitrag leisten, wir werden nicht mehr die Linke Perspektive retten. Da sind gewaltige Herausforderungen, programmatische Natur, eine Parteireform, die neuen Medien und so weiter. Das sind Dinge, die nicht wir realisieren werden, das müssen andere. Aber wir wollen jetzt am 23. Februar einen relevanten Beitrag leisten, dass wir wieder im Deutschen Bundestag vertreten sind. Das ist gesellschaftspolitisch so wichtig. Und dann gern auch mit dem Titel alter weißer Mann. Ich habe damit kein Problem. Ich fühle mich im Übrigen noch gar nicht so alt.
Eine letzte Frage, Herr Bartsch. Hat Ihr Trio denn schon einen Wahlkampfslogan?
Wir haben nicht den Slogan auf unseren Plakaten, könnte aber vielleicht stehen, Silberlocken rocken.
Und von mir noch gratis einen Vorschlag obendrauf. Die Silberlocken in Ihrem Lauf halten weder Wagenknecht noch die 5%-Hürde auf. Den schenke ich Ihnen, lieber Herr Bartsch, und danke Ihnen für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich für den Spruch und danke Ihnen auch für das heutige Morgengespräch.
Übrigens, man muss nicht an den Weihnachtsmann glauben, aber wir glauben, dass guter Journalismus ein schickes Weihnachtsgeschenk hermacht. Verschenken Sie darum einfach uns, beziehungsweise wahlweise ein halbes oder ein ganzes Jahr unseren Journalismus, der die Meinung des Andersdenkenden feiert und der zum Perspektivwechsel inspiriert. Da sind unsere Podcasts rund um Literatur, Politik und Wirtschaft mit Stimmen wie Sigmar Gabriel, Juli C., Lars Feld und Justus Haukapp. Dann natürlich das tägliche Pioneer-Briefing von Gabor Steingart und Hauptstadt, das Briefing mit exklusivem Hintergrundwissen aus dem politischen Berlin. Und dazu tausende Artikel unserer Pioneer-Experts aus Ökonomie, Politik und Gesellschaft. Das alles können Sie verschenken an Menschen, die Ihnen am Herzen liegen. Den Link finden Sie auf thepioneer.de und in den Shownotes.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Mich überrascht noch immer, wie es zu dem größten Skandal in der journalistischen Geschichte der Bundesrepublik kommen konnte. Denn es war doch eigentlich so offensichtlich. Im Jahr 1983, da verkündete der Stern mit großspurigen Worten, die Geschichte des Dritten Reiches müsse in großen Teilen neu geschrieben werden. Warum? Es seien die Tagebücher von Adolf Hitler aufgetaucht. 60 handgeschriebene Bände, die einen anderen Hitler zeigen sollten. Es waren Zeilen zu lesen wie: Leide immer mehr an Schlaflosigkeit, die Verdauungsstörungen sind noch schlimmer geworden. Es menschelte beim Führer. Der Entdecker der 60 Kladden Hitlers aus der Zeit von 1932 bis 1945 war Gerd Heidemann, ein damals angesehener Sternreporter. Er hatte die Tagebücher von einem gewissen Konrad Fischer erworben. Der Name war so falsch wie die Tagebücher. Denn hinter Fischer verbarg sich Konrad Kujau, ein Mann mit einem zweifelhaften Händchen für Kunst und Fälschungen. Mehr als 9 Millionen D-Mark ließ sich der Stern die Tagebücher kosten.
Ich habe hier gerade vor mir den Tag der Endlösung, was er dazu geschrieben hat. Das ist auch interessant. Hm? Er schreibt nämlich, erwarte die Meldung der Konferenz über die Judenfrage. Wir müssen unbedingt einen Platz im Osten finden, wo sich diese Juden selbst ernähren können. Also nichts von Vernichtung.
Das wäre natürlich gut, wenn man beweisen könnte, dass nur Himmler schuld war. Weil wir dann das deutsche Volk ein bisschen freisprechen. Wenn der Führer es nicht wusste, wie sollte es der kleine Mann auf der Straße wissen?
Das waren Originalaufnahmen eines Telefonats zwischen Kujau und Heidemann. Zu hören ist ein Teil der Umdeutung der Geschichte des Dritten Reiches. Dass die Tagebücher eine Fälschung waren, dafür gab es einige Anzeichen. Doch die wollte man beim Stern offenbar nicht erkennen. Zum Beispiel, dass auf dem Tagebuch nicht die Initialen AH, sondern FH prangten.
Ja, das kann ja sein, nur für mich ist der erste Buchstabe da vorne drauf kein A, sondern ein F. Und Fritze Hitler hieß er ja wohl nicht, oder?
Was ist das, ein F? FH?
Ist ganz eindeutig ein F. FH. Führer Hitler.
Genau, Führer Hitler.
So stellte es Helmut Dietl in seinem Film Stonk dar. Weitere Merkwürdigkeiten. Erst sollten es 27 Bände sein, dann wurden es immer mehr. Eine Analyse des Bundeskriminalamts zeigte dann auch noch, dass das Papier Aufheller enthielt, die erst nach dem Krieg benutzt wurden. Der Eklat erschütterte die Medienwelt. Kujau, der Schöpfer des Fakes, wanderte ins Gefängnis. Und auch Heidemann, weil er 2 Millionen Mark aus dem Sensationsgeschäft selbst eingestrichen haben soll. Und der Stern? Der hatte nicht nur mehr als 9 Millionen Mark verloren, sondern auch das höchste journalistische Gut, seine Glaubwürdigkeit. Henry Nann, Gründer und Chefredakteur des Stern, entschuldigte sich damals demütig bei seinen Lesern und Leserinnen.
Ich meine, wir haben Grund, uns vor unseren Lesern zu schämen, dass uns das passiert ist.
Nun ist Gerd Heidemann im Alter von 93 Jahren am Montag in einem Hamburger Krankenhaus gestorben, wie auch der Stern berichtet.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass mit der Concorde auch das Mondäne im Luftverkehr verschwunden ist. Die Concorde war das Gemeinschaftsprojekt der Airlines British Airways und Air France. Am 11. Dezember 1967 wurde das technische Wunderwerk zum ersten Mal der Welt vorgestellt.
For inside was the most exciting new thing in the world of aviation, Concorde number 001. The giant gleaming white dart which points the way to the supersonic future of intercontinental transport was about to make its public debut.
1976 startete die Concorde dann in den Linienflugdienst. So ein Flugzeug hatte man noch nicht gesehen. Schlank, superschnell und elegant. Die Concorde war der Inbegriff von Luxus. Ein Versprechen, dass alles erreichbar ist in Überschallgeschwindigkeit. Und das wortwörtlich. Mit 2400 Kilometern pro Stunde raste der Jet über den Atlantik. Das bedeutete von London nach New York in nur 3 Stunden. Und weil Zeit bekanntlich Geld ist, hatte ein Flug mit der Concorde natürlich seinen Preis. Ein Ticket kostete damals zwischen umgerechnet 4.500 und 11.000 Euro. Immerhin, im Preis inbegriffen, waren Champagner, Kaviar und Hummer. Über den Wolken ist eben nicht nur die Freiheit grenzenlos, sondern in der Concorde war es auch die Menükarte. Auf den Passagierlisten finden sich namhafte Fluggäste wie Queen Elizabeth, Madonna, Michael Jackson und Elton John. Doch der fliegende Oiseau Blanc, der weiße Vogel, wie die Franzosen ihr Prestigeobjekt nannten, stürzte am 25. Juli 2000 ab. Eine Concorde der Air France sollte von Paris nach New York fliegen, aber ein Metallteil auf der Startbahn zerfetzte den Reifen und dessen Trümmer durchschlugen den Tank. Ein Feuer brach aus. Alle 109 Menschen an Bord und 4 weitere am Boden starben. Die Bilder gingen um die Welt und die bis dahin makellose Sicherheitsbilanz der Concorde war Geschichte. Der Betrieb wurde erstmal eingestellt. Doch man wollte der Concorde eine zweite Chance geben. Nach umfassenden Überarbeitungen hob sie 2001 wieder ab. Die Euphorie aber, sie war verflogen. Die Welt hatte sich verändert. Gestiegene Treibstoffpreise, hohe Kosten für Ersatzteile und eine geringe Nachfrage. Die Maschine flog ihrer eigenen Wirtschaftlichkeit hinterher. Und so endete am 26. November 2003 die Ära des Weißen Vogels. Der Flugverkehr wurde endgültig eingestellt. Dem Weißen Vogel von Air France erging es am Ende wie den Weißen Tauben von Hans Hartz.
Die weißen Tauben sind müde, sie fliegen lange schon nicht mehr.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Komm her, Marie, ein letztes Glas, genießen wir den Augenblick. Ab morgen gibt's den Wein nur Wasser. Komm her und schenk uns noch mal ein, so viel wird morgen anders sein. Marie, die Welt wird langsam blasser. Die weißen Tauben sind müde, sie fliegen lange schon nicht mehr. Sie haben viel zu schwere Flügel und ihre Schnäbel sind längst leer. Doch die Falken fliegen weiter, sie sind so stark wie nie vorher. Und ihre Flügel werden breiter und täglich kommen immer mehr. Nur weiße Tauben fliegen nicht mehr. Bleib noch, Marie, der letzte Rest reicht für uns beide allemal. Ab morgen gibt's statt Brot nur Steine. Komm her und schenk uns noch mal ein, denn so wie heute wird's nie mehr sein. Marie, die Welt reißt von alleine. Die weißen Tauben sind müde, sie fliegen lange so nicht mehr. Sie haben viel
Doch die Falken fliegen weiter. Sie sind so stark wie nie vorher. Und ihre Flügel werden breiter. Und täglich kommen immer mehr. Nur weiße Tauben fliegen nicht mehr.